Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Der Freitag. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, guten Tag.
Vom Freitag am Freitag sozusagen. Sind Sie schon in Freitagsstimmung, Herr Puschner?
Total. Ich genieße die angenehm klimatisierte Atmosphäre hier im Studio und denke aber auch an die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die jetzt noch ein bisschen schwitzen. Wir sitzen genau unterm Dach, drum ist es da immer ein bisschen heiß bei uns.
Ohne Klimaanlage?
Ja, wir haben Ventilatoren, die dann zum Einsatz kommen, aber Gott sei Dank ja auch die Option Homeoffice.
Stimmt, da ist dann vielleicht ein bisschen kühler, kann man mal das Rollo runter machen und so unter Energiespargesichtspunkten wahrscheinlich auch ganz gut, das den Ventilator manchmal auszulassen.
Absolut, ich erwische mich selbst tatsächlich dabei, dass gestern habe ich ihn, glaube ich, zum allerersten Mal angeschaltet und ich hatte doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Also Robert Habeck wirkt schon bei mir.
Ja, und ob Robert Habeck auch deutschlandweit wirkt, vielleicht sogar europaweit, das besprechen wir unter anderem heute. Wir sortieren nämlich gemeinsam wie immer, was wichtig ist. Und wir beginnen gleich aber erstmal mit einer guten Nachricht, mit einer historischen Nachricht, mit dem Paragraphen 219a, der jetzt Geschichte ist. Es gibt eine historische Nachricht, der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches ist Geschichte. Der hat die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft verboten. Das bedeutet, dass sich eben Ärztinnen und Ärzte strafbar gemacht haben, die auf ihrer Internetseite darüber informiert haben, welche Möglichkeiten für eine Abtreibung sie anbieten, wie das funktioniert zum Beispiel auch. Und heute Vormittag hat der Bundestag den Paragraphen 219a eben mit großer Mehrheit abgeschafft. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat aus diesem Anlass ein Video gedreht. Da ist so eine Wand aus Stoffwürfeln aufgetürmt. Da steht Paragraph 219a fett drauf und nach springen die Abgeordneten in Slow Motion direkt in diese Würfelwand rein und zerstören sie. Passt dieses Bild zu dieser historischen Entscheidung, die da getroffen worden ist, Herr Puschner?
Ja, auf alle Fälle. Das ist der Ampel auch zu gönnen und auch der SPD-Fraktion. Das war schließlich eine der Ankündigungen in Richtung gesellschaftliche Liberalisierung, Modernisierung. Und da hat die Koalition jetzt tatsächlich schnell geliefert. Und das wird in Deutschland auf eine breite Zustimmung treffen, weil ich meine, Abtreibung ist eine menschheitsgeschichtliche Realität, die immer wieder ideologisch bekämpft wurde, was die Gesundheit von Millionen Frauen gefährdet hat. Und wir sind zwar so nicht so weit, vollständig die Rechtslage diesbezüglich zu liberalisieren, aber zumindest jetzt mal Ärztinnen wie Christina Hähnel oder so, die zu rehabilitieren und einfach das sachliche Informieren über einen medizinisch notwendigen Eingriff, der in einer sicheren Umgebung und Weise stattfinden muss, sozusagen zu ermöglichen, das ist ja schon mal echt ein überfälliger Schritt gewesen.
Es ist ja auch interessant zu schauen, weil Sie gerade von der gesellschaftlichen Mehrheit gesprochen haben, wie sich die Union verhält. Die ist nämlich bei ihrem Nein geblieben. Die hat eben nicht für die Abschaffung gestimmt. Genauso wie die AfD wird da jetzt auch oft in einem Atemzug genannt. Müsste die Union da ihr gesellschaftliches Bild mal ein bisschen updaten, um eben da nicht immer mit der AfD jetzt auf verlorenen Posten zu stehen?
Ich weiß nicht. Ich bin immer für Ambiguitätstoleranz. Und wenn Konservative, wenn Religiöse da ein Anliegen haben, Schutz des Lebens und so weiter, dann ist das zum Beispiel jetzt nicht mein persönlicher Punkt, ja, aber ich kann nachvollziehen, dass jemand eine andere Sicht auf die Dinge hat. Jetzt haben sich die Mehrheiten verändert und jetzt ändert sich auch die Rechtslage, das ist gut. Aber dass es sozusagen diese Position gibt, auch in der CDU, in der CSU, finde ich okay, wurde vertreten, aber sie ist jetzt einfach nicht mehr mehrheitsfähig. Es ist natürlich aber trotzdem eine Illusion zu glauben, dass man Leben schützt, indem man Frauen dazu zwingt, Kinder zu gebären, die sie nicht gebären wollen. Man muss ein soziales, ein familienfreundliches Umfeld schaffen, in dem die Notwendigkeit von Abtreibung sinkt. Klar, da können sich vielleicht alle drauf einigen, aber diesen vollkommenen Zustand werden wir nie erreichen, deswegen wir einfach jetzt noch weitergehende Schritte hin brauchen zu einem Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper.
Obwohl ich jetzt sagen muss, nochmal einen Schritt zurück. Ich bin jetzt total überrascht, dass Sie als stellvertretender Chefredakteur des Freitag die Union verteidigen.
Ja, nein, wir beschweren uns ja oft über Nicht-Unterscheidbarkeit von Parteien heute, dass einfach sehr vieles ähnlich ist. Und wenn jetzt eine konservative Partei eine konservative Position vertritt, kann sich ja ändern, womöglich artikulieren viele Frauen in der Union auch in der Zukunft andere Positionen und die Union ändert sich da ja, aber das ist im Moment anscheinend noch nicht so und ja, es ist okay, dann muss diese Position auch Vertretung finden und dann muss man halt um Mehrheiten kämpfen und die hat sie nicht mehr. Ich glaube, das entspricht den gesellschaftlichen Realitäten, finde ich voll okay.
Jetzt haben Sie gerade auch schon von dem Recht der Frau, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, gesprochen. Das impliziert ja auch einen anderen Paragraphen, der eben noch nicht abgeschafft ist, nämlich 218 StGB. Der sagt nämlich, Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor rechtswidrig, aber nicht strafbar, wenn die Frau vorher eine anerkannte Beratungsstelle aufgesucht hat und wenn der Abbruch in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft stattfindet. Die Ärztin Christina Hähnel, die Sie gerade angesprochen haben, die hat die Debatte ja ganz stark mitgeprägt und die sagt, das ist immer noch eine viel zu hohe Hürde und fordert eben auch im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation, auch den Paragraphen 218 abzuschaffen. Würden Sie da mitgehen?
Ja, absolut. Man muss sich ja nur mal durchlesen, wie dieser 218er beginnt. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre oder Geldstrafe bestraft. Also das ist die Rechtslage, für die es dann eben natürlich Ausnahmen gibt. Aber ich glaube schon, dass wenn wir eben nach vorne wollen oder eigentlich ja zurück wollen, wir hatten ja mal zumindest einem Teil dieses Landes ein sehr liberales Abtreibungsrecht in der DDR ab ungefähr Anfang Mitte der 70er Jahre. Da gab es nach 90 einen unheimlichen Rollback unter dem Einfluss Westdeutschlands und eben angesprochener konservativer Kreise vor allem. Aber dieser 218er, der muss auf die Agenda. Wir haben am Freitag, weiß ich noch, vor ein paar Jahren auch mit vielen prominenten Stimmen, vielen Frauen genau das auch gefordert. Das stand damals noch in weiter Ferne. Jetzt ist im Koalitionsvertrag der Ampel ja so ein Passus drin, der das zumindest nicht ganz von der Agenda nimmt. Es soll ja eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin geben, die dann auch eine Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafgesetzbuches zumindest prüft. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil eine Frau, die abtreibt, ist keine Verbrecherin. Was hat das im Strafgesetzbuch verloren?
Jetzt haben wir uns heute Morgen gefragt, ob sowas mit der Ampel zu machen ist. Und wir sind mal auf die Suche gegangen und haben herausgefunden, dass es eben zumindest mit der FDP nicht so klar machbar ist. Also auch Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, hat heute in seiner Rede den Schutz des ungeborenen Lebens angesprochen, hat gesagt, der ist ja in Paragraph 218 verankert. Also da klang schon raus, dass er das schon ganz okay findet. Und er hat auch dafür plädiert, diese beiden Paragraphen 218, 219a ganz klar auseinanderzuhalten. Und ja, hat dann eben schon auch verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet, wenn man 218 abschaffen will. Also ist da dann die Gesellschaft doch noch nicht so weit oder zumindest die Koalition noch nicht so weit, wie sie es vielleicht in ihrem Koalitionsvertrag mutig vorangeschrieben hat?
Offenbar. Ich bin auch überrascht, dass es ausgerechnet die FDP ist, die Bedenken da vorbringt.
Stichwort Freiheit.
Ja, aber es ist vielleicht auch so ein Fingerzeig darauf, dass die FDP halt eher eine rechts- als eine linksliberale Partei ist in ihrem Kern. Ich bin kein Verfassungsexperte, ich kann das jetzt nicht beurteilen, was Buschmann da sagt, aber wenn die Koalition in dem, was er angekündigt hat, ernst nehmen, dann wird genau das ja diese besagte Kommission herausfinden. Und ich glaube, für die vielen, vielen, die sich für die 219a-Abschaffung eingesetzt haben, ist auf jeden Fall der Kampf noch nicht vorbei.
Die Linke, die hat gerade eben um 12 Uhr ihren Bundesparteitag in Erfurt eröffnet. Es geht unter anderem um die Neuwahl der Parteispitze, des Parteivorstands, aber es geht auch um ziemlich viele andere Streitthemen. Und da wollen wir jetzt mal gerade drauf gucken. Sarah Wagenknecht ist ja so eine Person, an der sich die Geister innerhalb der Linken, auch außerhalb, aber jetzt vor allem innerhalb, auch scheiden. Sie wird fernbleiben, krankheitsbedingt, sagt sie. Und ich muss sagen, ich war vorher ziemlich überrascht über die doch teilweise sehr, sehr scharfen Wortmeldungen. Ich greife mal eine raus. Lorenz Göster-Beutin zum Beispiel wird als stellvertretender Vorsitzender kandidieren. Und der hat im Vorfeld gesagt, Wagenknecht sei allzeit bereit, GenossInnen oder die gesamte Linke vors Auto zu stoßen. Die Linke, also ein riesengroßer Fast-Auto-Unfall, Herr Puschner?
Die Analogie ist, die passt auf jeden Fall. Also ich meine, allein dieses Zitat zeigt schon, man muss es sich leisten können, mit der einzigen Galionsfigur, die man im Grunde genommen noch hat, in der Öffentlichkeit so umzugehen. Sie selbst hat bei uns in der Zeitung am Freitag jüngst ein sehr langes, sehr ausführliches Interview gegeben. Das war auch wirklich interessant, war anders als viele andere Wagenknecht-Interviews, ist ja oft immer so ein bisschen dasselbe und die Lifestyle-Linken und so weiter. Aber da hat sie schon durchblicken lassen, dass wenn das so weitergeht und wenn vor allem dieser Parteitag jetzt in eine Richtung weist, die nicht die ihre ist, dass sie dann der Sehnsucht, die sie hat, nämlich eigentlich nicht mehr Politikerin, sondern vor allem Publizistin und Intellektuelle zu sein, dass sie der dann wahrscheinlich irgendwann mal nachgeben wird. Aber dass sie auch eine große Verantwortung spürt und das ist, glaube ich, wenn man solche Zitate wie das eben genannte dann hört, das ist immer so faszinierend. Es gibt einfach, ob man sie jetzt mag oder nicht, total viele Leute in diesem Land, die Sie als Fürsprecherin anerkennen, die Hoffnung in sie setzen. Sie hat immer gesagt so, ja, ich weiß nicht, was die alle auch irgendwann mal denken werden, ob die von mir enttäuscht sind und so. Also es ist ja vielleicht schon mal ganz gut, dass sie nicht vor Ort ist. Vielleicht hilft das allgemein, eine etwas friedlichere Stimmung in Erfurt zu haben.
Dann gibt es vielleicht Schlangenlinien, aber keine Kollision oder so. Aber ich bin auch ein bisschen überrascht von dem, was Sie sagen, weil Sarah Wagenknecht hat ja gerade ein Parteiausschlussverfahren überstanden und setzt sich aber dafür, dass sie, wie Sie sagen, drüber nachdenkt, aufzuhören mit der Politik, doch auffällig oft weiterhin in Talkshows.
Ja, also diese Präsenz, die hätte sie ja sozusagen außerhalb jeglicher Parteifunktion wahrscheinlich immer noch weiter. Das ist ja jetzt auch so der Punkt. Sie wird eingeladen. Ja, wen holt man? Wer kann reden? Wer kann argumentieren? Wer hat streitbare Thesen? Wer ist auch gerade jetzt in dieser Kriegsfrage sozusagen noch eine Stimme, die nicht so klingt wie alle anderen in so einer Runde? Das würde ihr wahrscheinlich nicht verlustig gehen. Aber es ist schon auch erkennbar, und so hat sie das auch in dem genannten Interview mit meinem Kollegen Christian Baron gesagt, sie will dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance geben und sie versucht es jetzt nochmal und sie hängt sich auch rein. Ich habe auch aus so Kreisen gehört, sie ist auch eigentlich öfter wieder präsent und so in Runden in der Fraktion und so weiter. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das wurde so behauptet. Es ist ja vielleicht für wie die Linke insgesamt tatsächlich jetzt erst nochmal so eine letzte Chance. Wobei, muss man immer vorsichtig sein, Parteien wurden schon oft totgesagt.
Sie haben jetzt gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen. Genau das ist eigentlich auch das allererste Streitthema, mit dem sich die Linke da jetzt heute auseinandersetzt. Da geht es um einen Leitantrag des Parteivorstands. Der wird auch jetzt gerade debattiert. Da soll Russland wegen des Ukraine-Kriegs als eine imperialistische Macht oder der Russland soll eine imperialistische Politik vorgeworfen werden. Und eine Gruppe eben gerade um Sarah Wagenknecht sagt eben, nein, wir sehen eine Mitschuld des Westens am Krieg und die wollen, dass dieser Text geändert wird. Also ist das nicht, Sie haben jetzt gerade gesagt, streitbare Position, aber nicht eigentlich eine komplett unhaltbare Position. In diesem Moment, in dem die Ukraine diesem Angriffskrieg ausgesetzt ist und in dem eben auch eine Partei versucht, irgendwie wieder ein Bein auf den Boden zu kriegen.
Ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich, wenn die Linke sich jetzt innerparteilich an den Gründen und der Exegese dieses Krieges und seiner Entstehung sozusagen abarbeitet. Eigentlich sollte es ihr als Friedenspartei viel mehr und vielleicht auch nach außen hin einzig darum gehen, welche Wege denn zu einem Frieden, soweit der vielleicht auch noch sein mag, führen könnten. Und Sie haben gesagt, ist das unhaltbar? Ich glaube, es gibt tatsächlich eine, vielleicht auch mit der Energiekrise wachsende Zahl von Leuten, die schon jetzt nicht unbedingt an der medial vorherrschenden Meinung so hängen, nämlich, dass wir immer mehr Waffen in die Ukraine schicken müssen, dass wir möglichst darauf hoffen müssen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass Putin bestraft wird für seinen verbrecherischen Angriff. Ich glaube, es gibt durchaus viele Leute, die Gespräche, Diplomatie, Verhandlungslösungen auf jeden Fall irgendwie ein Ende dieses Krieges schon vertreten sehen wollen im politischen Raum. Und wer bleibt dafür noch, das zu vertreten? Es bleibt, wenn es nicht die Linke ist, im Grunde genommen nur die AfD aus wirklich auch, aber dann wiederum sehr, sehr abgrundtiefen Motiven. Ich glaube, wenn die Linke sich als Friedenspartei aufgibt und sich nicht darauf eben konzentriert zu sagen, Waffen sind nicht die Lösung, dann wird das ihren Abstieg weiter befördern.
Also habe ich richtig verstanden, sie sollte das Thema lassen und sich auf andere Themen fokussieren.
Naja, sie sollte vielleicht nicht solche auch oft politikwissenschaftlich exegetischen Diskussionen über, ist das jetzt Imperialismus oder ist das eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten, weil die ihre Interessen in Bezug auf ihre Einflusssphären und so weiter haben. Da kannst du ja in der Öffentlichkeit auch mit solchen Positionen, wie Wagenknecht sie vertritt, zumindest in den Medien, zumindest in einschlägigen politischen Runden nicht wirklich durchdringen. Aber eben die Konzentration darauf, vielleicht sprechen wir auch später noch mal drauf, was für Ideen, was für Ansätze es gibt, um irgendwann doch zu einem Frieden zu kommen in diesem Krieg. Es gab im Vatikan gerade eine Runde, prominent besetzt, die hat so einen Friedensplan ausgearbeitet, so eine Skizze, ja. Kommt hierzulande kaum vor, man nimmt es kaum wahr. Also es wird in Deutschland schon auch nochmal auf eine sehr spezielle, sehr verengte Art und Weise über die Dinge gesprochen. Und die Linke mit dieser Position hätte zumindest schon mal die Chance, diesen Diskurs ein bisschen zu weiten.
Vielleicht bräuchte die Linke Sie als Berater, aber...
Nein, danke.
Das ist ja jetzt nicht der einzige Streitpunkt. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, aber es soll, wie gesagt, ja auch der neue Bundesvorstand gewählt werden. Und auch da ist ziemlich viel Zündstoff, ziemlich viel Unfallgefahr drin, sage ich jetzt einfach mal. Also die amtierende Parteichefin Janine Wissler, die will ja nochmal kandidieren, will also Vorsitzende bleiben. Aber sie hat aus ihrem hessischen Landesverband nicht gerade Rückenwind oder nicht gerade gute Nachrichten im Rücken. Da gibt es ja nur für alle, vielleicht die sie nicht ganz auf dem Schirm haben, noch zum Teil ungeklärte Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner wegen sexueller Übergriffe und die Kommunikation darüber wird ihr vorgeworfen. Und morgen ist dann diese Wahl. Denken Sie, Janine Wissler darf da weitermachen?
Das ist echt total schwer zu sagen. Also die Lage ist total offen. So, was ich höre, was ich sehe, dann kann da alles Mögliche rauskommen. Ich würde tatsächlich von, sag ich mal, den 4 Prominenteren, die kandidieren, ihr schon eher die größten Chancen zuordnen, einfach weil sie vielleicht auch eben diese Erfahrung hat, weil vielleicht auch manche sagen so, lass doch mal jetzt sie weiter. Sie hat das ja auch manchmal gar nicht so schlecht gemacht. Sie hat auch letztens zum Beispiel mit dieser Frage, warum braucht es eigentlich eine erste und eine zweite Klasse in den Zügen, so ein Thema gesetzt, worüber man in Deutschland dann zumindest geredet hat, was mit der Linken verbindet. Verbindung gebracht hat und so. Aber wer jetzt da gewinnt, ob auch Heidi Reichen, der Xören Pellmann, Martin Schirdemann, das sind ja die anderen drei, wer genau dann das Duo bietet, ich mute mir nicht zu, irgendwie zu antizipieren, wer das sein wird.
Einen dritten Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, und zwar den der Finanzierung. Die Parteien erhalten ja je nach Wahlergebnis Gelder. Und das heißt, ein schlechtes Wahlergebnis, wie jetzt bei der Bundestagswahl, ich erinnere kurz, nur durch die 3 Direktmandate sind die Linken überhaupt in den Bundestag wieder eingezogen. Ja, und an diesen Sitzen hängt dann eben, wie viel Geld zum Beispiel die parteinahen Stiftungen erhalten. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung beispielsweise ist ja dafür da, auch ganz viele Themen zu setzen, Bildungsarbeit zu machen, die eben im Sinne der Linken ist. Ist das nicht eigentlich auch noch ein anderer Aspekt, wo die Linke eigentlich schon ja gar nichts dagegen tun kann, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, weil einfach das Geld nicht da ist?
Klar, wir haben das bei anderen Parteien ja auch gesehen. Erinnern wir uns an das Rausfallen aus dem Bundestag der FDP, den Abstieg der SPD. Da gab es immer wieder genau diese Geschichten. Oh je, was heißt das? Was heißt das existenziell für die Partei? Und vor genau diesen Fragen steht die Linke mit schlechten Wahlergebnissen ja nicht nur im Bund, sondern auch in den allermeisten Bundesländern, nicht überall, aber sogar in wie sowas in einer Hochburg wie Berlin hier zuletzt. Vor solchen Fragen steht die Partei, klar. Aber auf der anderen Seite kann man auch sehen, also die FDP und die SPD haben sich auch wieder sozusagen emporgestrampelt. Also es ist wohl kein Argument, jetzt da gänzlich von der Bildfläche unbedingt verschwinden zu müssen. Aber das Ganze ist ja auch prekär in Bezug auf die Fraktion. Was stellen wir uns jetzt mal vor, Wanknecht sagt wirklich nach dem Parteitag, ich habe keinen Bock mehr, da gehen 2, 3 andere mit ihr mit, dann ist es das mit dem Fraktionsstatus im Bundestag. Und da gehen dann auch Ressourcen verloren für die Bundestagsfraktion.
Die Ukraine und Moldau sind ja jetzt offiziell EU-Beitrittskandidaten. So ein paar Westbalkanstaaten sitzen da jetzt quasi im Wartezimmer der EU, werden aber nicht aufgerufen, während die Ukraine und Moldau erst ganz viel später reinspaziert sind, gar nicht Platz nehmen mussten und sofort drangenommen wurden. So wird das jedenfalls zum Teil wahrgenommen. Sehen Sie das auch so, Herr Puschner?
Ja, an der Wahrnehmung führt ja schwerlich ein Weg vorbei. Albanien, Nordmazedonien, Serbien, 13, teilweise 17 Jahre schon wartend auf eben ein Vorangehen in dieser Beitrittsfrage. Und jetzt geht es auf einmal ganz schnell in Bezug auf die Ukraine und Moldau, was man natürlich verstehen kann. Natürlich, das Entsetzen über diesen Krieg ist groß. Man will der Ukraine Solidarität zukommen lassen. Aber das sorgt eben auf dem Balkan klar für Verärgerung und eine denkwürdige Pressekonferenz in Brüssel.
Genau, auf die wollen wir jetzt auch nochmal schauen. Sie haben gesagt, denkwürdig. Ich habe hier notiert, bemerkenswert. Da war nämlich die Enttäuschung, dass sich unfair behandelt fühlen der Westbalkanstaaten, sehr deutlich zu spüren. Und wir haben uns da jetzt Peter Kapern dazu geholt. Er ist unser EU-Korrespondent, hat die verfolgt. Herr Kapern, erzählen Sie uns, was ist da abgelaufen?
Ja, diese Pressekonferenz hatte ja ein Vorspiel. Da sollte eigentlich der sogenannte EU-Westbalkan-Gipfel 2 Stunden lang stattfinden, also das Gespräch der 27 EU-Staats- und Regierungschefs mit ihren Counterparts aus den 6 Westbalkanstaaten. Aus diesen 2 Stunden wurden dann 4 und Franz Müntefering hätte, glaube ich, über diese Unterhaltung gesagt, das war eine Unterhaltung im Stehen. Anders ausgedrückt, da sind die Fetzen geflogen. Anschließend verschwand dann eine Pressekonferenz, die EU-Spitzen eigentlich geben wollten, von der Tagesordnung. Stattdessen gab es eine Pressekonferenz einiger Regierungschefs vom Westbalkan. Und das war dann die besagte, wirklich bemerkenswerte Pressekonferenz. Da stand dann beispielsweise Dimitar Kovacevski, der Ministerpräsident Nordmazedoniens, und der sagte, dass sich jetzt wieder nichts bewegt. Das ist eine ernste Bedrohung für die Glaubwürdigkeit. Und dann auftritt Edi Rama, Ministerpräsident Albanien. Er sprach davon, das sei eine Schande, dass ein EU-Land, nämlich Bulgarien, 2 Länder, nämlich Albanien und Nordmazedonien, in Geiselhaft nehme und dass 26 andere Länder, nämlich die übrigen EU-Mitgliedstaaten, tatenlos dabei zusehen, das sei nun mal ein Beleg für ihre Impotenz. Und dann spielte er an darauf, dass ja immer wieder zu hören sei in letzter Zeit, dass Wladimir Putin so schwer krank sein soll, angeblich. Was er dann weiter gesagt hat, das können wir uns eben anhören.
Wladimir Putin may be very sick or may be very well, but for sure this place here is not looking very healthy.
Also, mag sein, dass Putin krank ist, mag sein, dass es nicht so ist, aber auf jeden Fall dieser Ort hier, nämlich Brüssel und die EU, der sieht auch nicht besonders gesund aus. Also die Regierungschefs, die da auf dem Podium standen bei der Pressekonferenz, die haben ihrer Bitterkeit, ihrer Enttäuschung, teilweise ihrer Verachtung über das Nichtstun der EU freien Lauf gelassen. Und das war wirklich eine bemerkenswerte Veranstaltung.
Sebastian Puschner, wie schätzen Sie das denn ein? Das klingt ja jetzt schon so. Wir haben hier so diesen die VIP-Lounge und da dürfen eben bestimmte nicht rein, andere werden vorgezogen. Gleichzeitig kann die EU eben aber auch in ihrem derzeitigen Zustand ja nicht einfach automatisch sagen, ja, kein Ding, wir nehmen alle auf, ihr seid unter unserem Werteschirm. Weil jetzt auch jetzt wird ja oft schon berichtet, dass es eine aufgeblähte EU ist, die oft Blockaden erfährt durch dieses Konsensprinzip, also nur Stichwort Ungarn sei da genannt. Das heißt, langfristig, klar, müssten wahrscheinlich Strukturen verändert werden, müssten Beitrittskriterien vielleicht verändert werden oder es müsste zumindest eine EU sein, die weg vom Konsensprinzip geht. Wäre das ein gangbarer Weg, um dieses VIP-Lounge-Gebaren irgendwie aufheben zu können?
Ja, es gibt ja auch immer wieder Anläufe, das zu tun, aber die Abschaffung so eines Einstimmigkeitsprinzips erfordert ja dann wiederum, wenn mich nicht alles täuscht, eben Einstimmigkeit. Und warum sollte eben ein mit solch großer Vetomacht ausgestatteter EU-Staat, welcher auch immer es jetzt ist, das tun. Ich glaube, diese Geschichte jetzt hier mit der Erweiterung in Richtung Balkan ist was, was die EU in vielerlei Hinsicht prägt, nämlich die Differenz zwischen einem Versprechen, einer Euphorie, eben einem Wachsen der europäischen Familie und den Realitäten, wie sie eben sind. Manchmal geht es dann ganz schnell. Wir haben es bei Polen gesehen. Da hat in letzter Zeit unheimlich viele Auseinandersetzungen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in Polen und so weiter stattgefunden. Man wollte Corona-Hilfen nicht an Warschau auszahlen. Jetzt in dieser Kriegssituation ist das auf einmal kein Thema mehr. Wir haben gerade vorhin über 219a gesprochen. In Polen wird gerade ein Schwangerschaftsregister, damit auch ja keine den Fängen des Staates entgeht und abtreiben kann. Das sind keine Themen mehr. Ja, also manchmal geht es dann irgendwie ganz schnell, aber ist das dann wirklich im Namen der europäischen Werte, die wir eigentlich ja uns immer auf die Fahnen schreiben?
Also tatsächlich so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die Sie da fordern, höre ich da raus. Herr Kapern, wie sehen Sie das? Verschiebt sich aber durch diese Diskussion, die sich eben ja auch wirklich jetzt eher auch auf die östlichen Mitgliedstaaten fokussiert, die sich aber auch auf die verschiedenen Westbalkanstaaten fokussiert, verschiebt sich dadurch jetzt das Kräfteverhältnis der EU von West nach Ost? Also vielleicht auch so eine Deutungshoheit, die dann eben jetzt vielleicht eher woanders liegt, als wie es sonst vielleicht immer gesagt wurde bei Deutschland und Frankreich?
Wenn man heute mal in die Gazette Wyborcza schaut, dann findet sich dort ein ganz bemerkenswerter Kommentar, der die Frage vielleicht am allerbesten beantwortet. Der Autor errechnet nämlich einfach mal das Gewicht, das Polen und die Ukraine gemeinsam in der EU in die Waagschale werfen könnten, hoch und sagt, wir beide zusammen, Polen und die Ukraine, wären dann genauso stark wie die stärksten Länder in der EU, wie Deutschland und Frankreich. Da sieht man schon, welcher Gestaltungs- und Machtanspruch dahinter steckt. Man darf aber auch nicht vergessen, Gestaltungs- und Machtanspruch, das sind auch immer finanzielle Ansprüche. Also wenn die Ukraine jetzt morgen der EU beiträte, dann wäre das mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand, das allerärmste Land. Und nun stellen sich Länder, die heute von den Kohäsionsfonds der Europäischen Union profitieren, im Süden der Europäischen Union, Spanien, Portugal, Griechenland beispielsweise, die Frage, na was bleibt dann für uns eigentlich noch übrig, wenn tatsächlich die ganzen Mittel Richtung Ukraine fließen würden oder Richtung Moldawien? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen in einem jahrelangen Prozess. Das macht die Sache so schwierig. Aber ja, die Machtverschiebung innerhalb der EU ist ein Thema. Übrigens auch ein Thema, von dem manche da sagen, das können wir als Hebel benutzen, um möglicherweise doch die nötigen Reformen auf die Tagesordnung zu setzen. Denn es gibt da eine Korrelation, sagen diese Beobachter. Diejenigen, die am stärksten für die Erweiterung sind, für die Aufnahme der Ukraine, Polen beispielsweise, das sind auch die, die am härtesten sind gegen die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Und nun kann man hingehen und denen sagen, ihr könnt das eine kriegen, aber nur zusammen mit dem anderen.
Herr Puschner, wie intensiv verfolgen Sie denn momentan den Kriegsverlauf in der Ukraine selbst?
Ich lese Nachrichten, ich lese Korrespondentenberichte. Wir haben eine Partnerschaft mit dem Guardian beim Freitag ja auch. Da gibt es auch noch etliche Leute vor Ort in der Region, immer wieder Zugang zu eben Reportagen, zu Recherchen. Es gibt auch sonst, also ich versuche dem Ganzen zu folgen, bin aber sicherlich nicht annähernd im Blick über das militärische und strategische und überhaupt furchtbare Geschehen, wie das andere sind.
Ja, und andere sind zum Beispiel unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Wir haben nämlich heute Vormittag festgestellt in unserer Redaktionssitzung, dass doch zum Beispiel die derzeitige Gasdebatte, die wir gleich auch noch führen werden, immer mal überlagert, was in der Ukraine selbst eben konkret geschieht. Und deswegen holen wir Sabine Adler rein. Frau Adler, die russischen Truppen sollen ja ohne Rücksicht auf Verluste auf ein Verwaltungszentrum in Sjewjerodonetsk in Luhansk im Osten des Landes vorrücken. Da wird dieses Verwaltungszentrum eben noch von ukrainischen Truppen gehalten und die sollen jetzt wohl eingezingelt werden. Wie ist denn da die Lage derzeit?
Also es ist so, dass der Gouverneur von Luhansk, Serhii Haidai, angewiesen hat, dass diese ukrainischen Truppen, die noch in Severodonetsk sind, dass sie dort abgezogen werden sollen. Er sagt, es macht keinen Sinn, in diesen zerstörten Stellungen zu bleiben. Denn die Zahl der Opfer in solchen schlecht befestigten Gebieten wird jeden Tag steigen. Die Russen rücken vor, ohne Munition oder Truppen zu sparen. Und sie hätten eben den großen Vorteil bei schwerer Artillerie und was die Zahl der Soldaten anging. Und es wäre viel, viel sinnvoller, sagt Haidai gegenüber der Nachrichtenagentur AP, wenn die Truppen sich auf neue Stellungen zurückziehen und von dort aus weiterkämpfen. Und es muss konstatiert werden, es ist tatsächlich so, ungefähr 95% vielmehr, Entschuldigung, der Oblast Luhansk wird jetzt russisch kontrolliert, ist russisch besetzt. Und man muss jetzt sehen, dass man an anderer Stelle weiterkämpft und da nicht dieser in einen solchen Kessel gerät. Denn es werden Erinnerungen wach an solche Kesselschlachten, zum Beispiel 2014-15, als es solche Schlachten in Iljubeisk oder in Debaltseve gab. Da hat es wirklich enorme Verluste gegeben und das möchte man jetzt vermeiden.
Herr Puschner, wenn Sie das jetzt so hören, diese Kriegslogik, auch die Kriegsbegriffe, die da mitschwingen, wie passt das zum Beispiel zur Konferenz in Wien mit den Mitgliedern des Atomwaffenverbotsvertrags, die gestern zu Ende gegangen ist? Also da hat UN-Generalsekretär Guterres zur Abschaffung aller Atomwaffen aufgerufen und ich hatte Anfang der Woche den Journalisten Martin Bialecki zu Gast, der hat ganz klar gesagt, das ist momentan nicht der Zeitpunkt, um über Abrüstung nachzudenken. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, man darf nie aufhören, über Abrüstung nachzudenken. Und dieser ganze Prozess, den Sie da ansprechen mit der Konferenz in Wien, der läuft ja schon auch sehr viel länger. Es gab in Deutschland auch immer wieder den Versuch, Bundesregierungen dazu zu drängen, eine aktivere Rolle da zu spielen. Ich glaube, inzwischen gibt es zumindest einen Beobachterstatus für Deutschland. Man guckt sich mal an, was da los ist. Natürlich ist das fernab jeglicher tagtäglicher Realität. Wir erleben Aufrüstung, wir erleben keine Abrüstung. Aber zumindest im Gespräch zu bleiben und, sag ich mal, die auch in diesem Prozess tragenden Akteure sind ja oft auch nicht westliche Staaten. Ich glaube, es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben, so düster die Lage insgesamt doch ist.
Und Frau Adler, den Blick wollen wir dann eben auch nochmal in die Ukraine wenden. Heute wird aus Cherson gemeldet, dass es einen Anschlag gab auf einen jungen Politiker, der die Seite gewechselt hat. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Einzelfall oder gibt es immer mehr auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die mit Russland kollaborieren?
Also erstens das, es gibt immer mehr, denn solche Städte wie Cherson oder Melitopol sind ja besetzt und natürlich finden sich immer irgendwelche Leute, die dann mit den neuen Besatzern zusammenarbeiten. So ist das eben auch in Cherson gewesen. Und dieser Politiker, um den es da geht, Dmitri Salovchenko, dessen Auto wurde in die Luft gesprengt und es heißt, dass er an Ort und Stelle gestorben ist. Und diese Fälle häufen sich und die Gründe sind ganz unterschiedlich. Das ist zum einen sicherlich aus politischen Gründen, weil einfach Rache für diesen Verrat geübt wird. Aber man vermutet auch, es könnten Verteilungskämpfe dahinter stehen, weil Banden diese neuen besetzten Gebiete ausrauben und sich dann gegenseitig bekämpfen. Und das alles geschieht dann sozusagen im Schatten oder im Windschatten der ohnehin tobenden Schlachten, der ohnehin andauernden Kämpfe, die sich die Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite liefern. Und da fällt das gar nicht so auf, wenn da noch irgendwelche Schusswechsel und Explosionen stattfinden. Aber es geht wirklich darum, dass da offenbar in großem Maßstab von russischen Besatzern bzw. Kollaborateuren geraubt, geplündert wird. Und es könnte also durchaus auch auf dieses Konto gehen, dieser Mord, der da heute offenbar passiert ist.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Alarmstufe für Gas ausgerufen, um zu sagen, Gas gilt jetzt als knappes Gut. Das ging ja sehr groß durch die Medien. Aber die Betonung war auch noch auf was anderem. Momentan ist das Gas noch nicht ganz knapp. Also wir haben noch genug, um die Versorgung jetzt erstmal sicherzustellen. Und verbunden damit appelliert Robert Habeck aber an die Bürgerinnen und Bürger, Energie zu sparen, die Heizungen zu überprüfen, gut einstellen zu lassen, zum Beispiel einen energiesparenden Duschkopf anzuschaffen. Er selbst sagt sogar, ich habe meine Duschzeit noch mal verringert. Herr Puschner, wie lange duschen Sie denn so im Schnitt?
Ganz kurz und immer nur kalt natürlich.
Nein, aber. Also kein Einsparpotenzial mehr.
Ich stopp mal mit, aber ich versuch's tatsächlich kurz zu halten.
Ja, und um aber so dem Ernst der Lage gerecht zu werden, überlegen Sie tatsächlich konkret zum Beispiel Ihre Heizung hydraulisch überprüfen zu lassen, wie das jetzt immer geraten wird, also einstellen zu lassen, dass sie wirklich dann auch effizient heizt oder irgendwas anderes zu machen, um wirklich auch mitzuziehen bei diesem Energiesparappell von Habeck?
Wir haben tatsächlich, was unsere Nebenkostenabrechnungen der vergangenen Jahre angeht, immer Rückzahlungen erhalten und in der Verbrauchsübersicht, die man da ja so schön dann immer sieht, so wie viel verbraucht der Durchschnitt, wie viel, stehen echt nicht schlecht da. Also ich bin bereit zu weiterer Optimierung, aber Spaß beiseite, ich weiß nicht, ob diese Appelle so wie Robert Habeck sie jetzt vorbringt und dann auch noch die Peitsche im Hintergrund schwingt, weil es gibt ja diesen Preismechanismus, also womöglich kommt bald der Punkt, an dem dann sozusagen, um nicht die Energieversorger kollabieren zu lassen, ihnen erlaubt wird, die Preise einfach 1:1 sofort an die Endkunden weiterzugeben. Das ist so ein bisschen die Drohung im Hintergrund. Ich habe nichts dagegen, wenn wir irgendwann mal in 10, 20, 15, 25 Jahren auf diese Zeit zurückblicken und sagen so, okay, das war der Punkt, an dem wir endlich jetzt angefangen haben, weg von unserer fossilen, überflüssigen Lebensweise zu kommen und wirklich effizient da einsparen und so. Aber ich weiß nicht, ob das allein mit Peitsche und Appellen geht.
Ja, und Habeck kommuniziert aber, so wird es zumindest rezipiert, sehr gut. Er hat zum Beispiel gestern auf Instagram ein Insta-Live gemacht. Da hat er sich wirklich bürgerinnennah präsentiert, hat Fragen beantwortet. Er war auch gestern im Heute-Journal im Interview. Und als er da gefragt wurde, ob er sich zum Beispiel auch einen anderen Mechanismus vorstellen könnte, ob er sich vorstellen könnte, Prämien zu zahlen fürs Energiesparen, da hat er das geantwortet.
Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
Herr Puschner, wie finden Sie denn die Idee, über Prämien nachzudenken, Alter?
Ja, also die Idee finde ich super. Und die Rhetorik von Habeck da auch, aber ich verstehe ihn nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Wir hatten das ja schon beim Impfen in Bezug auf Corona. Da haben wir uns über so lange Zeit gesellschaftliche Grabenkämpfe geliefert, übers Impfen, über die Impfpflicht. Und es gab ganz viele auch pfiffige Ökonomen, die gesagt haben so, hey, zahlt doch einfach eine Impfprämie aus. Gib doch jedem, der sich impfen lässt, 500 oder sogar 1000 Euro. Die Quote geht hoch und so ist es auch hier. Er hat ja noch dazu gesagt, Habeck, er will nicht in einem Land leben, in dem man sich nur noch bewegt, wenn man Geld dafür gibt. Ja, aber die Lage ist wirklich ernst. Das Gas wird knapp, beziehungsweise die Speicher nicht so voll, wie sie sein sollten. Und wir werden vor allem bei denen im unteren Einkommenssegment eine richtig, richtig harte Zeit anbrechen sehen, wenn das so weitergeht. Und ob dann die Ampel mit einer Beteiligung von der FDP wirklich so aufgestellt ist, dass sie das abfedert, weiß ich nicht. Also Energiesparprämie, ja bitte und so fort. Ich verstehe Habeck da nicht.
Dann mache ich jetzt mal tatsächlich den FDP-Teil der Ampel und sage, der Markt regelt doch. Wenn die Energiepreise steigen, dann ist da ja noch ein Anreiz drin zu sagen, ja, ich möchte nicht mehr für mein Wasser, für meine Heizung bezahlen, dann spare ich halt. Also ist das ja quasi eine versteckte, marktgeregelte, smooth laufende Energieprämie.
Ja klar, das ist ja auch sozusagen die Logik im Hintergrund, wenn man jetzt darüber nachdenkt, einfach die Kostensteigerung 1:1 weitergeben zu lassen. Ja, die sagt er ja auch, sagt Habeck ja auch, die Preise sind doch hoch genug und sie werden auch höher, dann werden die Leute schon sparen. ja, aber man muss es doch positiv besetzen. Wir wollen doch möglichst viele Menschen mitnehmen auf dem Weg dorthin, dass wir nicht eben mehr fossile Brennstoffe in diesem Maße verbrauchen. Und wenn ich das dann positiv besetze und sogar belohne, dann sagen Ökonomen wie Jens Südekum, der jetzt hinter dieser Idee zum Beispiel auch steht, so, das ist ein super Weg. Und auch gesellschaftlich, von der Stimmung her, mit dem Zeigefinger zu kommen, weiß nicht, ob das so überzeugend ist.
Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag, hier bei uns im Programm heute Mittag zu Gast. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank, schönes Wochenende.
Ihnen auch.